Was bleibt, ist Sus Liebe von Reinhold Kusche und Marion Wade. Erschienen im Spielberg Verlag. Zum Inhalt. Margret und Christian lassen schweren Herzens ihre geliebte Tochter ziehen. Sie hat eine starke Persönlichkeit, geht unbeirrbar ihren Weg. Dieser Weg führt die junge Frau nach Griechenland mit einem Mann, der ihr Vater sein könnte. Den Eltern zerreißt es das Herz. Was haben sie falsch gemacht? Dann geschieht das Unfassbare. Die griechischen Behörden melden den Tod des geliebten Kindes. War es Selbstmord oder wurde sie getötet? Welche Rolle spielt der ältere Liebhaber und Mäzen der jungen Frau? Ohnmächtig vor Wut und Verzweiflung machen sich die liebenden Eltern auf die Suche nach der Wahrheit in einem fremden Land. Sowohl die deutschen als auch die griechischen Behörden schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu. Immer wieder versanden Ermittlungen oder werden erst gar nicht angestrengt. In einer Zeit der größten Trauer meldet sich ihre tote Tochter auf mysteriöse Weise erneut zu Wort. Eine erschütternde und authentische Geschichte, die tief unter die Haut geht, da sie dem Leser die Frage nach dem Sinn von Trauer, dem Geheimnis des Lebens und die Suche nach innerem Frieden ein Stück weiterbringt. Was bleibt, ist Sus Liebe. Vorwort von Reinhold Kusche, Schriftsteller. Als Erzähler dieser Geschichte entführe ich Sie in diesem Buch, Was bleibt, ist Sus Liebe, in eine Welt der Erkenntnisse und Erfahrungen, die in jeder Familie mal mehr, mal weniger an der Tagesordnung sind. Nur der Ausgang dieser Geschichte ist tragisch und einzigartig. Oder ist es am Ende einfach so, dass viele Menschen aus Angst vor den Urteilen ihrer Mitmenschen einen Mantel des Schweigens über diese Ereignisse gebreitet haben? Sue ist ein ganz normales Mädchen, das in einer Familie aufwächst, in der sie von den Eltern liebevoll umsorgt wird. Nichts scheint dieses Glück trüben zu können, bis die Pubertät und die Suche des Mädchens nach ihrer Identität das zerbrechliche Gefüge ins Wanken bringen. Was folgt, ist ein ausdauernder Streit der jungen Erwachsenen mit ihren Eltern. Margret Wächter, Sus Mutter, sieht immer wieder ihre Regeln missachtet, ihre Sorgen verhöhnt. Tochter Sue fühlt sich behandelt wie ein Kleinkind und nicht ernst genommen. Als ich zum ersten Mal mit Sus Lebensweg konfrontiert worden war, da ereignete sich etwas, was vielen Menschen unzählige Fragezeichen über ihrem Kopf kreisen lassen würde. Es war, als erlebte ich einen Tagtraum, der sich während des Schreibens der Geschichte unentwegt fortsetzte. Sue nahm mich an die Hand und führte mich durch ihr Leben. Sie werden nun vielleicht fragen, warum das so ungewöhnlich sein soll. Ich verrate Ihnen, wenn Sie den Roman gelesen haben, werden Sie es verstehen. Diese Erkenntnisse werden Ihr Leben aus einem anderen Blickwinkel erstrahlen lassen. Mit einem Zitat aus dem 6. Kapitel möchte ich Sie nun in Sus Leben eintauchen lassen und wünsche Ihnen eine Fülle an wertvollen Erfahrungen. Der Zufall ist gleichwohl die Gestalt, die Gott annimmt, wenn er unerkannt bleiben will. Vorwort von Silvia Geis, systemischer Coach, psychologische Beraterin, Rückführungstherapeutin. Was soll bloß aus meinem Kind werden? Diese Frage stellt man sich als Mutter und Vater nicht nur einmal im Leben. Wieso ist unser Kind bloß immer so eigensinnig und stur? Auch auf diese Frage werden Eltern nur selten eine Antwort finden, und wenn doch, könnte sie lauten, nun ja, das Kind ist halt in der Pubertät, da ist das eben so, Aber keine Sorge, das wächst sich aus. Und meistens ist es auch so, es wächst sich aus. Sind die Kleinen erst einmal groß und aus dem Haus, wandelt sich das zuvor angespannte Verhältnis zwischen Kindern und Eltern ins genaue Gegenteil. Nicht selten hört man Töchter sagen, seit ich von zu Hause ausgezogen bin, verstehe ich mich mit meinen Eltern prima. Meine Mutter ist jetzt meine beste Freundin. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Diesen Satz habe ich selbst auch benutzt, nachdem ich im zarten Alter von 18 Jahren mit meinem damaligen Freund in unsere erste gemeinsame Wohnung gezogen war. Ein herrliches Gefühl, so selbstständig zu sein, keiner da, der ständig rumnörgelt. Räum dein Zimmer auf, mach den Abwasch, kümmere dich um deine Hausaufgaben etc. Keiner da, der mir ständig zu verstehen geben will, das kannst du doch noch nicht, dafür bist du noch zu jung, das verstehst du noch nicht. Und nie wieder der immer gern verwendete Spruch, solange du deine Füße unter meinen Tisch steckst. Doch dann kommt der Tag, an dem man selber Mutter oder Vater wird. Plötzlich bekommt man eine Ahnung davon, was Verantwortung bedeutet, und schon sind tausend Fragen da. Werde ich eine gute Mutter, ein guter Vater sein? Welche Art von Erziehung will ich meinem Kind angedeihen lassen? Auf welche Schule soll es einmal gehen? Welchen Beruf wird es wohl ausüben? Welche Träume wird es haben? Was kann ich tun, damit mein Nachwuchs es einmal leichter hat als ich? Kurz und gut, was soll bloß aus meinem Kind werden? Viel zu schnell vergeht die Zeit. Kaum sind die ersten Zähnchen da, lernt das Kind laufen, kommt es in die Schule, erlebt es die erste große Liebe, ist es auch schon flügge und verlässt das Nest. Auch ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich ein wenig wehmütig zurückblicke und mich frage, wo die Jahre geblieben sind. Eigentlich könnte das ständige sich Sorgen machen jetzt aufhören. Immerhin ist das Kind nun erwachsen und lebt sein eigenes Leben. Ja, könnte es. Eigentlich. Doch uneigentlich hören die Sorgen um die Kinder niemals auf, egal wie alt sie werden. Mutter bleibt immer Mutter, Vater bleibt immer Vater, Kind bleibt immer Kind. Warum machen wir uns ständig Sorgen um unsere Kinder? Trauen wir ihnen zu wenig zu? Zweifeln wir an ihren Fähigkeiten, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, oder fürchten wir eher die Konsequenzen ihrer Fehlentscheidungen? Sicherlich könnten Kinder auf ihre Eltern hören, wenn diese sagen, ich spreche aus Erfahrung und möchte dich vor Schaden bewahren. Was mir passiert ist, muss dir ja nicht passieren. So, so. Die Eltern sprechen also aus Erfahrung. Das heißt, sie haben zahlreiche schöne und weniger schöne Erlebnisse gehabt, die sie zu der Persönlichkeit gemacht haben, die sie heute sind. Warum sollte ich als heranwachsender Mensch da nicht auch meine Erfahrungen machen dürfen? Ich habe das als Kind nie verstanden. Später habe ich mich selbst oft zu meinem Kind sagen hören, »Lass das lieber sein, ich spreche aus Erfahrung.« Kinder tun nicht, was wir ihnen sagen, sie tun das, was wir tun. Auch wenn wir uns den Mund fusselig reden, es wird nicht funktionieren. Je mehr wir reden, desto mehr sträuben sie sich und machen das genaue Gegenteil dessen, von dem wir zu wissen glauben, dass es gut für sie wäre. Und manchmal, wenn gar nichts mehr hilft, muss man sie einfach machen lassen. Ich glaube, das ist es, wovor sich Eltern am meisten fürchten, nämlich dabei zusehen zu müssen, wie ihr Kind gegen die Wand rennt, wie es leidet und mit den Konsequenzen seiner Entscheidung irgendwie zurechtkommen muss. Schließlich haben wir gewollt, dass es unser Nachwuchs einmal leichter hat als wir, nicht wahr? Wenn ein Teenager eine solch starke Persönlichkeit hat wie Margrets und Christians Tochter und unbeirrt seinen Weg geht ohne Rücksicht auf Verluste, reißt dies eine tiefe Wunde in die Seele der Eltern. Was haben wir bloß falsch gemacht? Was ist geschehen, dass sich unsere Tochter so von uns entfernt hat? Wäre alles anders gekommen, wenn wir nicht so viel hätten arbeiten müssen, um unsere Kinder durchzubringen? Hätten wir bessere Eltern sein können? Warum nur tut man ausgerechnet denen am meisten weh, die man am meisten liebt? Diese Frage beschäftigte mich auch immer wieder, und ich kam zu dem Schluss, je größer die Liebe, desto größer der Schmerz. Je tiefer die Verbindung, desto tiefer die Verletzungen, die Worte und Gesten anrichten können. Und das passiert immer dann, wenn die Temperamente sich sehr ähnlich sind, wie bei Margret und Sue. Ein wenig Distanz könnte da ganz gut tun. Mit Abstand lässt sich vieles klarer betrachten, und irgendwann beruhigen sich sicher die Gemüter. Schließlich wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und nach einiger Zeit, als der Abstand nicht mehr unüberwindbar scheint, als sich Mutter und Tochter wieder annähern und der Kontakt wieder vertrauter wird, passiert das Schlimmste, was Eltern passieren kann. Sie verlieren ihr Kind auf gewaltsame Weise. Sie sind im Schock, trauern um ihre Tochter, kämpfen um die Unterstützung der deutschen und ausländischen Behörden und finden Ignoranz, Verachtung, Korruption. Ich frage mich, wie Margret und Christian es geschafft haben, diese Schrecken nicht nur zu überleben, sondern woher sie bei all dem Kampf um Gerechtigkeit auch noch die Kraft genommen haben, eine Hilfsorganisation zu gründen. Margret sagte einmal zu mir, wenn ich den Verein nicht gegründet hätte, wäre ich jetzt bei Sue. Ich fühle eine tiefe Verbundenheit mit Margret, mit Christian und auch mit Sue, die ich leider nie kennengelernt habe. Obwohl, so ganz stimmt das nicht. Ich durfte einmal ihre energetische Präsenz spüren und erfahren, wie viel Power in dieser Frau steckt. Ein wundervolles Mädchen. Ich erkenne sehr viel von ihr in mir wieder. Ihre Aufmüpfigkeit, ihre Arroganz, die ich übrigens absolut göttlich finde, ihr heißes Temperament und ihre unendliche Liebe, die so groß ist, dass sie für die ganze Welt reicht. Eine scheinbar ganz normale Familie. An einem sehr heißen Sommertag im Juni des Jahres 2007 glänzten in der Ferne auf der Insel, die gerne als Blume des Ostens bezeichnet wird, die Zinnen der Dächer im Sonnenlicht. Zakynthos wies annähernd die Form eines Dreiecks auf und war als eine der ionischen Inseln die südlichste dieses Archipels. Ihre landschaftliche Vielfalt war für unzählige Touristen auf der ganzen Welt ein wahrer Magnet und blieb für viele Besucher unvergesslich. Sie sollten sich nach ihrem Aufenthalt noch sehr lang dabei ertappen, wie sie während des einen oder anderen Moments gedanklich in eine Welt voller Farbenfreude flüchteten und auf diese Weise der Gegenwart entschwanden. Sengende Strahlen rückten das gewöhnlich angenehme und sehr mediterrane Klima dieser Landschaft, die gerne mit warmen Regenfällen gespeist wurde, welche dieser Insel ihr grünes Kleid bescherten, an dem heutigen Tag in den Hintergrund. Ein strahlend blauer Sommerhimmel spannte sich über das kleine Städtchen Kipseli. Nur einzelne Schäfchenwolken tupften dieses reine Blau. Der Alltag in dieser Ortschaft schien seinen geregelten Verlauf zu nehmen. Die Streifenpolizisten Herr Peleus und Demeter hatten sich auf einen geruhsamen Tag eingestellt. Nichts deutete zu Beginn ihres Dienstes darauf hin, dass sie eine grausige Entdeckung machen würden. Und noch viel weniger war ihnen an jenem Tag wohl bewusst, dass sie aus dieser Geschichte nicht mehr so schnell herauskommen würden. Während sie ihre Routinerunde durch das Urlaubsparadies machten, wurde ihre Aufmerksamkeit unvorhergesehen auf ein kleines Zwei-Zimmer-Apartment gerichtet. Augenscheinlich hätte es keinen plausiblen Grund gegeben, diesen Ort näher unter die Lupe zu nehmen. Und dennoch, eine unsichtbare Hand schien sie zu führen, so dass die pflichtbewussten Polizisten mit ihren beruflich geschulten Spürnasen dieser Witterung nachfolgten. Spürten sie vielleicht die eisige Kälte, die von diesem Fleckchen Erde ausging? Nachdem sie zum wiederholten Mal vergeblich versucht hatten, durch beharrliches Läuten das Öffnen des Eingangs zu erzwingen, hämmerte nun Herr Peleus mit den Fingerknöcheln energisch gegen die Wohnungstür. Allerdings vernahmen sie keine Geräusche, die einen Hinweis auf Leben hätten geben können. Nachdem sie die Sachlage abgeschätzt hatten, trafen sie die Entscheidung, sich gewaltsam Zugang zur Wohnung zu verschaffen. Ein Verdachtsmoment, der von aufmerksamen Beobachtern herrührte, hatte die Polizei an diesen Ort geführt. Die Mieter dieser Wohneinheit hatten sich bei der Zentrale wegen einer andauernden Geruchsbelästigung beschwert und angemerkt, dass seit Tagen niemand mehr die Wohnung verlassen oder betreten hatte. Sie hatten die Beamten gebeten, der Ursache auf den Grund zu gehen. Es war unzweifelhaft, dass dieser an Fäulnis erinnernde Gestank aus diesem Apartment zu strömen schien. So brachen die Beamten das Türschloss heraus und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Als endlich die Sicht in einen der Räume freigegeben war, fiel ihr Blick zuerst auf die schattige Atmosphäre, die nur durch den Lichtschein ein wenig aufgehellt wurde, der von außen durch die Lamellen der geschlossenen Fensterläden drang. Das Dämmerlicht, das das Innere der Räume wie ein schützendes Tuch verbarg, ließ nichts Gutes erahnen. Der beißende Geruch von Tod stieg ihnen in die Nase. Fast unhörbares Stimmengewirr und das Geklapper von Besteck und Geschirr hallte ihnen entgegen. Erst jetzt registrierten sie das Fernsehgerät, das unermüdlich seine Geschichten über die Mattscheibe flimmern ließ, während sie immer tiefer mit zögerlichen Schritten den Ort erkundeten. Ihre Blicke wanderten von einem Esstisch, der umrahmt von einigen Stühlen das Wohnzimmer ausfüllte, über die Couch zum Wohnzimmertisch. Eine große Einwegflasche Mineralwasser, die zur Hälfte geleert war, stand dort einsam und wartete auf den nächsten durstigen Gast. Zwei Bierdeckel, die von den Spuren abgestellter Gläser gezeichnet waren, deuteten auf zwei Personen hin, die sich hier zuletzt aufgehalten hatten. Spuren von Alkohol entdeckten die aufmerksamen Beamten nicht. Ein aufgestelltes Schachbrett, auf dem die Figuren auf die Spieleröffnung lauerten, und diverse Kerzen vermittelten den Eindruck eines gesellschaftlichen Lebens. An der Stirnseite des Wohnzimmers klaffte ein großes Loch in der Wand, das als Durchgang zum Esszimmer diente und in dem ein massiver Querbalken aus Beton das Gemäuer vor dem Einsturz schützen sollte. Auch oberhalb dieses Balkens war die Mauer nochmals durchbrochen, so dass die so entstandene Aussparung als Ablagefläche genutzt werden konnte. So bezeugten auch die unterschiedlichsten Dekorationsartikel eindrucksvoll diese aufgegriffene Idee des Eigentümers. Dort hatten die Mieter fein säuberlich handgefertigte Vasen und Tonkrüge aufgereiht. Ein langer weißer Schal eines Vorhangs umschlang diesen Querbalken und baumelte unter leichter Spannung stehend zu Boden. Die Augen der Beamten erfassten einen zweiten Schal, der am unteren Ende des Weißen als Verlängerung diente und mit einem bunt gestreiften Halsschal verknotet war. Dieser letzte, bunt gestreifte Schal war zu einem Strick gebunden. Ihre Vermutung wurde zur Gewissheit, die sich wie ein dunkler Schatten auf sie senkte. Hier hatte sich eine Tragödie abgespielt. Die Schlinge des bunten Schals umsäumte den Hals einer jungen Frau wie eine zweite Haut und hatte eine tiefe Schnittwunde hinterlassen. Einzelne Strähnen ihrer schulterlangen Haare, die zu einem Zopf zusammengebunden waren, fielen ihr ins Gesicht. Die Zunge der Toten hing aus ihrem Mundwinkel heraus. Der Kopf war bereits stark aufgedunsen, die Augäpfel waren unübersehbar hervorgetreten. Schreckgeweitete Augen stachen den schockierten Beobachtern entgegen, die sich entsetzt die Hand vor den Mund schlugen. Vereinzelt wanderten bereits die ersten weißen Maden über ihr Gesicht und besiedelten den Hals. Ihre Kleidung war dem heißen Wetter geschuldet. Ein blaues Trägershirt und eine weiße kurze Hose bekleideten die Leiche. Die Bekleidung der jungen Frau war voller dunkler Flecken, die wohl von Blut herrührten. Der Körper der Toten wurde durch diese Anordnung der Schals in eine aufrecht sitzende Haltung gezwungen. Die unbedeckten Beine lagen in einer knienden Position, reglos abgewinkelt, halb auf dem kalten Parkettboden und halb auf dem Teppichboden. Wie aber sollte man sich in solch einer Position erhängen können, werden Sie sich als Leser nun vielleicht fragen. Ihre nackten Füße zeigten auf ein paar braune Ledersandalen, die scheinbar wahllos umherlagen. Die Haut ließ eindeutige dunkelblaue bis schwarze Verfärbungen erkennen, was den vermeintlichen Todeszeitpunkt aus kriminaltechnischer Perspektive in die entferntere Vergangenheit verlegte. Eine Lache war dick und schwarz zwischen ihren Beinen hervorgewabert und über den Boden gekrochen. Die Wohnung verbreitete eine Aura von Tod und Verderben, die sich bleischwer auf das Gemüt der Beamten senkte. Kein Stuhl oder Schemel, der vom vermeintlich lebensmüden Opfer hätte umgestoßen werden können, wurde in ihrer Reichweite gesichtet. Tatsächlich fanden die betroffenen Polizisten nur einen kleinen Schemel, der in einer beträchtlichen Entfernung von der Toten umgestürzt dalag. Ein Geheimnis umwehte den Tatort. Sollte es sich am Ende tatsächlich um einen Selbstmord handeln? Oder verdankten die Polizisten dieses Szenario einem kühl kalkulierenden Täter, der die Spuren bewusst auf einen Selbstmord lenken wollte? Waren es vielleicht sogar mehrere Täter, die den Anschein erwecken wollten, dass sich die junge Frau erhängt hatte? Die Unstimmigkeiten, die der Tatort den Beamten offenbarte, hätten ihren Bericht nicht zu dem Fazit kommen lassen dürfen, Tod durch Erhängen. Und dennoch geschah genau dies. Eine Besichtigung der Küche zeigte einen ordentlich und aufgeräumt hinterlassenen Ort. Das Geschirr war gespült und sauber in ein Abtropfsieb gestellt. Lediglich das massive Marmorspülbecken schien bei der Reinigungsaktion in Vergessenheit geraten zu sein. Das Augenmerk eines der Beamten fiel auf eine ausgezogene Schublade, die mit Besteck und einer Vielzahl an Messern aufgefüllt war. Ein scharfes Küchenmesser mit einer ausgeprägten 30 cm Klinge lag noch einsam auf der Arbeitsplatte. So stellte sich der Sachverhalt nach der Aufnahme ihres Protokolls an jenem Abend dar. Viel mehr Informationen gab der Inhalt des nüchternen Polizeiberichts damals erst einmal nicht preis. Und genau an diesem Punkt beginnt das Drama, das von unsäglichen Verstrickungen und Widersprüchen zeugt. Der Tod der jungen Frau in Griechenland setzte eine bürokratische Irrfahrt in Gang, die bis heute kein versöhnliches Ende gefunden hat. Wir laden Sie ein, sich selbst eine persönliche Meinung zu bilden. Unsere Aufgabe sehen wir nicht darin, eindeutig Stellung zu beziehen oder die Geschehnisse in irgendeiner Weise zu färben. Wir möchten Ihnen diese Geschichte als ein Beispiel von vielen darstellen, wie verworren und verfahren sich die Situationen nach dem Ereilen eines solch dramatischen Verlusts einer geliebten Person darstellen können, die auf unnatürliche Weise aus dem Leben gerissen wurde. Und diese Zusammenhänge belegen eine Fülle von Geschehnissen vieler Betroffener, die sich an ANUAS e.V. wenden, einer Hilfsorganisation für Angehörige von Mord-, Tötungs-, Suizid- und Vermisstenfällen. Dem tiefen Schmerz und der Hilflosigkeit der zurückgebliebenen Angehörigen, Freunde und Bekannten sollen in dieser Erzählung ebenso Raum eingeräumt werden wie einer nüchternen Darstellung der langsam mahlenden Mühlen der Behörden.